Wir kommen heute zu Josua 22 und zwar lesen wir schon ab Kapitel 21, Vers 43. Bruno, kannst du uns das Kapitel lesen? 21 ab Vers 43.
Und dann das ganze Kapitel 22.
Ja, gerne.
Und so gab Jehova Israel das ganze Land, welches er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und Jehova schaffte ihnen Ruhe ringsumher nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von all ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab Jehova in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, welche Jehova zu dem Hause Israel geredet hatte. Alles trat ein.
Ja, mal bis hier zunächst. Eine Frage. Wenn hier gesprochen wird von der Erfüllung des Wortes des Herrn, welches Wort ist damit gemeint? Welches Wort hat sich hier nun erfüllt für Israel?
Was Mose gesagt hat über die Nachnamen.
Ja, wo speziell? Es geht ja darum, all die guten Worte, alles traf ein. Sie nahmen das Land ein, sie hatten Ruhe.
Hier wird zitiert 4. Mose 23, Vers 19. Und hier ist eine Kennung, alles traf ein mit Kennung G und da wird gesprochen von 4. Mose 23, 19.
Ja, das ist einfach eine Parallelstelle. Ja. Dort sagt Bileam, dass Gott eben nicht lügen kann, dass er aufrechterhält, was er sagt. Aber das wäre dann nicht die Verheißung, die jetzt hier eingetroffen wäre.
1. Mose 12, Vers 7.
Das wäre die Verheißung an Abraham, das Land zu geben. Jawohl. Das kann man. Aber noch ausgesprochener.
Hier der Mose, hat es sein. Als Verheißstelle, 4. Mose 23, 19.
Das ist eben die Stelle, die gerade vorhin Bruder Wahr erwähnt hat. 5. Mose 28. Das ist das große Kapitel über Segen und Fluch. Die Verse 1 bis 14 sind der Segen.
Und ab 15 Ungehorsam bringt Fluch.
Genau, ab Vers 15 kommt der Fluch. Und zwar, was erschreckend ist, bis und mit Vers 68.
Bis zur weltweiten Zerstreuung.
Ja, und das entspricht ja. Das entspricht ja auch diesen beiden Bergen, das haben wir ja schon früher gesehen, Gerizim und Ebal. Der Berg des Fluches war der höhere. Der Gerizim, der Berg des Segens, auf dem Segenssprüche gesprochen werden mussten, der niedrigere. Hier haben wir auch dieses Verhältnis. Der Segen ist kleiner, aber er ist da. Bruno, liest du mal etwas aus 5. Mose 28, Abvers 1. Nicht alles, ich sage dann, wann du stoppen sollst und wo du weiterlesen sollst.
Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, zu tun, alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird Jehova, dein Gott, dich zur höchsten über alle Nationen der Erde machen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Felde. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehes. Das Geworfene deiner Rinder und die Zucht deines Viehes.
Jawohl, und dann Vers 7.
Jehova wird deine Feinde, die wider dich aufstehen, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Wege werden sie wieder dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie von dir fliehen.
Jawohl, da haben wir auch diese Verheißung, dass die Feinde nicht standhalten werden, dass es also mit Israel immer höher geht. Und nun, ganz wichtig, diese Segensverheißungen haben sich in der Zeit von Josua ganz deutlich erfüllt. Sodass Josua schreibt, Es will kein Wort dahin von allen den guten Worten, welche der Herr zu dem Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Und das gibt uns den Charakter des Buches Josua. Es ist das Buch des Sieges und des Segens. Ganz im Gegensatz dann zum nächsten Bibelbuch, das Buch der Richter, das uns ja den Abfall zeigt und damit auch den Fluch. Und so überhaupt die weitere Geschichte Israels, auch was der Fluch anbetrifft, so ist er in Erfüllung gegangen. Kein Wort ist dahin gefallen, auch dort nicht. Und zwar bis ins 20. Jahrhundert. Denken wir an 5. Mose 28, Bruno, lies mal Vers 64.
Und Jehova wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde.
Vers 65.
Und unter jede Nation wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Jehova wird dir deshalb ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele.
Wenn man diese Worte so hört, muss man an die Bilder denken aus der Holocaustzeit, die Shoah. Lies mal den Vers weiter.
Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten, Tag und Nacht, und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen, wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst.
Ja, schrecklich. Aber wir können wirklich sagen, als Menschen des 20. Jahrhunderts, auch da, von diesen Worten, ist kein Wort dahingefallen. Nun, das zeigt uns die Autorität des Wortes Gottes, das sich erfüllt, wenn es sich um Segen handelt, wenn es sich um Fluch handelt. Und das durch die Jahrtausende hindurch. Es ist interessant, in der liberalen Theologie, da wird ja gesagt, Prophetie gibt es nicht. Die liberale Theologie baut ja nicht auf den christlichen biblischen Grundlagen auf, sondern auf der Philosophie der Aufklärungszeit. Und im Rationalismus gibt es ja nur das, was der Mensch mit seinem Verstand zu fassen glaubt. Also Prophetie, das geht darüber hinaus, das gibt es nicht. Und darum hat man ja auch immer versucht, bei den Bibelbüchern, die Prophetie enthielten, zu sagen, ja, die sind viel später geschrieben worden. Zum Beispiel das Buch Daniel, das hat man erst in der Makkabäerzeit geschrieben, damit man dann all die Prophezeiungen, die sich vor der Makkabäerzeit und bis in die Makkabäerzeit erfüllt haben, als unecht hinstellen zu können. Aber was machen die mit der Prophetie, die bis ins 20. Jahrhundert sich erfüllt hat? Ja, da können Sie ja nicht sagen, das 5. Buch Mose ist wahrscheinlich im 20. Jahrhundert geschrieben worden.
Wann? Das muss ja nach 45 geschrieben worden.
Ja. Aber wir haben 5. Buch Mose, Handschriften aus Qumran, die 2000 Jahre alt sind. Also, wir haben so starke Argumente in der Hand, um zu zeigen, Gottes Wort ist glaubwürdig. Aber sowohl für Segen als auch für Fluch. Und das können wir evangelistisch auswerten. Denn wenn wir denken an Johannes 3, Vers 36, wer liest das uns vor?
Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Hier haben wir Segen und Fluch des Evangeliums. Das Evangelium bietet auch den Segen Gottes an. Wer dem Sohn glaubt, hat ewiges Leben als gegenwärtigen Besitz. Und wer dem Sohn nicht glaubt und nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und da sagen manche Leute, das glaube ich einfach nicht. Das gibt es doch gar nicht, ein Verdammnis und so weiter. Nun, wir können sagen, Gottes Wort hat sich durch die Jahrtausende erfüllt, sowohl wenn es um Segen ging, in Bezug auf Israel, als auch wenn es um Fluch ging. Und so wird auch dieses Evangeliumswort hundertprozentig stehen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Segen. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also insofern ist das Buch Josua, gehen wir zurück, ein wichtiges Dokument, um zu zeigen, wie Gottes treue Verheißungen, Segensverheißungen alle wahr sind und sich erfüllt haben, eingetroffen sind. So, hast du noch eine Frage, bevor wir weitergehen? Dann Bruno, Kapitel 22. Jetzt, bevor wir das Kapitel angehen, es ist alles so schön zur Ruhe gekommen, das Land ist verteilt für alle 12 Stämme, also eine idyllische Zeit für Israel. Und jetzt kommt Kapitel 22 mit einem gewaltigen Konflikt, der hier im Volk Gottes losgeht. Und wir sehen in diesem Kapitel, wie dieser Konflikt gelöst wird. Aber auch, wie dieser Konflikt zuerst geschürt wird. Und wenn wir das, bevor wir das lesen, sage ich das schon, damit wir aufmerksamer lesen. Wir können aus diesem Kapitel sehr viel lernen für Konflikte im Volk Gottes heute. Wie entstehen Konflikte? Wie entstehen Missverständnisse? Aber was sind die wichtigen Voraussetzungen, um solche Konflikte zu lösen? Also ein Kapitel von sehr praktischer Bedeutung. Bitte, Bruno. Ja, ein langes Kapitel, aber sehr lehrreich. Wie hat der Konflikt begonnen? Ja, also mit Hörensagen, mit Gerücht hat es begonnen. Oder noch vorher, es ist tatsächlich etwas geschehen, in Vers 10. Nämlich, eben als die Ostjordan-Stämme zurückgekehrt waren, übrigens nochmals mit der scharfen Warnung von Josua, oder scharfen, der deutlichen Warnung, wirklich dem Herrn die Treue zu halten, Vers 5. Da haben sie eben diesen Altar beim Jordan gebaut. Dann kam das Hörensagen. Vers 11, nächster Schritt. Ja, also Mobilmachung der Armee Israels. Das wäre fast schief gegangen, oder? Also für sie war das Hörensagen schon so klar, dass man die Armee bereits einberufen hatte, jetzt müssen wir zuschlagen. Aber nicht aus irgendwelchen bösartigen Überlegungen, sondern sie haben sich ganz genau überlegt, wir dürfen das Böse im Volk Gottes nicht stehen lassen. Wir sind verantwortlich. Wenn die das machen und wir sind einfach gleichgültig, dann wird letztlich der Zorn Gottes auch uns treffen. Also eigentlich wirklich ging es um die Ehre Gottes, aber sie haben ganz deutliche Fehler gemacht. Das Hörensagen, das ist so gefährlich, denn da wird so vieles verdreht, nur halb gesagt, dass man fast immer damit rechnen kann, dass die Nachricht nicht korrekt rübergekommen ist. Aber schließlich machen sie als nächsten Schritt dann eben doch nicht Krieg, sondern
Delegation.
Ja, und zwar, was für Leute?
Priester.
Ja, Priester, denn und zwar einen ganz besonderen Priester. Den Hohepriester, ja. Pinehas. Wo hat der schon eine große Rolle gespielt? Mag man sich noch erinnern?
Bei den Peor. Oder den Peor durch Bordern.
Ja, Baal Peor. Also das war kurz bevor Israel ins verheißene Land kam. Da haben sie sich ja verführen lassen von den Moabitern zur Kultprostitution. Und Pinhas hat einen derartigen, feurigen, göttlichen Zorn gehabt und hat da einen Israeliten dann durchbohrt. Und so ist dann der Zorn Gottes von Israel gewichen. Das war in 4. Mose 25. Also dieser Pinhas hat das schon mal erlebt, Treulosigkeit im Volk Israel, und wie dann ein Gericht Gottes über Israel gekommen ist, das nur verhindert werden konnte, indem Pinhas dann diesen israelitischen Mann mit der moabitischen Hure getötet hatte. Im Ganzen sind durch die Plage Gottes damals 24.000 im Volk gefallen. Übrigens im 1. Korinther 10, dort steht, an einem Tag fielen 23.000. Den Konflikt kann man ganz einfach lösen. Eben in 4. Mose 25 steht 24.000, in 1. Korinther 23.000. Aber es steht in 1. Korinther an einem Tag. Und in 4. Mose 25 steht nicht in wie langer Zeit. Also haben wir das Total, 24.000, aber an einem Tag allein, das sagt Paulus, sind 23 gefallen. So als kleiner Hinweis für Leute, die immer wieder Unstimmigkeiten in der Bibel entdecken wollen.
1. Korinther wo, bitte?
Ich gebe die Stelle schnell an. 1. Korinther 10. Vers 8. Danke. Gut, also Pinhas, ein Mann mit Erfahrung, gerade auf dem Gebiet. Wer geht weiter mit? Ja, also nicht nur, man sagt sich nicht nur, ja, gut, Levi ist vertreten durch Pinhas, dann soll vielleicht noch Juda gehen und das Zeugnis, dass diese vertrauenswürdigen Männer uns bringen werden, das genügt dann. Nein, jeder Stamm hat die Verantwortung wahrgenommen und einen Vertreter geschickt, also den Fürsten geschickt, plus, ja, und dann erst noch die Tausendschaftsführer, also die Häupter, die immer über 1000 waren, das sind Unterfürsten innerhalb eines Stammes. Gut, und nächster Schritt.
Und dann haben die geredet.
Die haben geredet. Der Ton, wie würde man den einschätzen?
Aggressiv erstmal. Aggressiv.
Ja, oder wenn wir es vielleicht noch positiver ausdrücken wollen als aggressiv, dann könnte man sagen.
Mahnend.
Auf jeden, also sie genau, unterstellen in dem Sinn, sie waren schon mal sicher, dass ihre Position richtig ist, aber in einem scharf ermahnenden Ton, eben, und negativ ausgedrückt, sogar aggressiv. Aber sie haben die Möglichkeit gegeben, dass die anderen dann auch etwas sagen konnten. Das ist schon mal viel wert, oder?
Ja. Dass man denen überhaupt zuhört, ne?
Ja, ja, genau. Eben, für sie war es eigentlich schon klar, aber mindestens, sie gehen hin und es ist schon eindrücklich, wenn Gott, der ja ein Gott des Wissens ist, so wird in 1. Samuel 2 genannt von Hannah, ein Gott des Wissens, der allwissende Gott, der alleinweise Gott, wie Paulus ihn nennt, Römer 16 am Schluss, dass er in der Sache mit Babel, als das geschehen ist mit dem Turm, was hat Gott gemacht, bevor er mit dem Gericht eingegriffen hat?
Die Sprache von Gott.
Noch vorher, also das war dann das Gericht, aber was hat er noch zuvor getan?
Ich will hinabfahren und sehen.
Ja, 1. Mose 11. Gott geht hinab und schaut das noch von der Nähe an, obwohl er ja alles weiß. Warum hat er das getan? 1. Mose 11, da wird... Ja, ja. Ja, genau. Also wenn das, Gott zeigt uns als Beispiel, er, der sowieso alles weiß, geht hin und schaut nach. Wie viel mehr sollten wir es tun? Das ist also 1. Mose 11, Vers 7, nachdem in Babel der Turm da in Angriff genommen wurde, sagt Gott in Vers 7, wohlan, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst. Nein, Vers 5, da kommt es schon das Gericht. Vers 5, und der Herr fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen. welche die Menschenkinder bauten. Und so weiter. Gott schaut es also näher an. Nicht, weil er es nötig hätte, aber um uns ein Beispiel zu geben. Übrigens, wenn er dann sagt in Vers 7, wohlan, lasst uns herniederfahren und ihr Sprache da selbst verwirren. Das lasst uns ist ein früher Hinweis auf
Trinität.
Die Trinität. Ja, ja. Die Dreiheit.
Einfach auch darauf hinweisen, weil er halt auch einen Engel dabei hat.
Gut, so würde man es im Judentum jedenfalls auffassen und das auch schon in 1. Mose 1, Vers 27. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Aber dort ist das Problem. Wie kann Gott sagen zu den Engeln in unserem Bild? Als wäre quasi die Engel auf der gleichen Stufe wie Gott. Dort scheitert das.
Ja, aber die Menschen sind ja auch in seinem Bild. Warum sollten es dann die Engel nicht sein?
Ja, aber dann wäre der Mensch im Bilde der Engel gemacht.
Ja, aber wenn die Engel im Bild Gottes gemacht wären, so wie die Menschen, ja, dann ist es ja kein, ist es ja kein Problem mehr, dass die Menschen den Engeln ähneln, wenn sie beide Gott ähneln.
Gut, aber der Beweis wäre dann weiter, lasst uns Menschen schaffen. Und das Wort für schaffen, bara, wird auch nur für Gott verwendet. Wird also im Hebräischen nie verwendet, zum Beispiel für Künstler, die auch schaffen, oder im Deutschen sagt man schaffen. Aber das Wort schaffen wird nur für Gott verwendet. Gut. Aber es ist natürlich wichtig, solche Argumente. Ja, ja, oft, es gibt ja oft so Argumente, die man aus Respekt schluckt man sie und denkt sie nicht weiter, aber wir müssen schließlich auch solchen Gegnern wirklich Argumente bringen können, die etwas aushalten. Klar, sehr gut, danke. Übrigens noch ein anderes Beispiel, wo Gott auch zuerst hinabgeht und nachschaut, bevor das Gericht kommt. Nein, Sodom und Gomorra. Das heißt, dort gingen zwei Engel im Auftrag Gottes hin. Nur zu Abraham ging Gott mit zwei Engeln, dann nach Sodom schickte er noch zwei Engel. Aber eben, Gott schaut auch dort nach, um uns ein Beispiel zu geben. Man darf sich nicht aufs Hören sagen verlassen. Aber in der Argumentation der 10 Stämme unter Pinhas, da fällt mir einiges Interessantes auf. Wie argumentieren sie? Sie machen ja nicht nur einfach den Vorwurf, was ist das für eine Treulosigkeit, was ihr da macht. Das enthält schon viel mehr. Nämlich?
Haben wir noch eine alte Schuld? Reichte die Schuld damals nicht?
Ja, also Sie gehen zurück auf die biblische Geschichte, was schon früher geschehen ist. Worauf nehmen Sie Bezug?
Die Sünde von Peor?
Jawohl, also genau auf das Kapitel 4. Mose 25, da wo Pinhas eine führende Rolle gespielt hat. Also Sie gehen zurück, nehmen biblische Beispiele, seht ihr mal, das war schon früher schon so im Volk Gottes, da haben wir Untreue begangen, da war man dem Gleichgültigen gegenüber und dann ist die Plage Gottes über das ganze Volk gekommen.
Beim Achan.
Bei?
Achan.
Ja, das wird erwähnt, in welchem Vers?
20.
Vers 20. Also nicht nur auf 4. Mose 25 gewissermaßen wird verwiesen, sondern auch auf Josua 7. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es wird biblisch, heilsgeschichtlich argumentiert. Das, was früher geschehen ist, ist nicht einfach wie ausgelöscht. Und das ist auch sehr wichtig, wenn wir Konflikte im Volk Gottes heute haben, dass wir auch sehen, was ist zum Beispiel die Geschichte der Kirche schon früher gewesen. Dass wir nicht blind sind für das, was schon früher geschehen ist. Manchmal sehen wir unsere Gemeinde, da wo wir sind, gewissermaßen nur so im Moment, jetzt. Aber wir sollten kirchengeschichtlich denken. Wenn irgendein neues Phänomen aufkommt, sagen wir Toronto-Segen. Ja, das ist einfach so. Ja, da muss man aber argumentieren. Ja. Erweckung und dann fallen die Leute um. Wie war das in der Reformation? Das war doch die Erweckung, die Gott in Europa geschenkt hat. Nun sind die Leute dort auch umgefallen. Nein. Hat Luther in Zungen gesprochen? Nein. Ja, wieso haben die eine derartige Erweckung gehabt und alles das fehlte? Oder gehen wir weiter zurück? So muss man auch argumentieren, wie hat Gott mit seinem Volk schon früher gehandelt? Und das hilft uns. Und dann ganz besonders, wie hat Gott gehandelt in der Geschichte, in der biblischen Geschichte? Und wir lernen daraus, wie wichtig es ist, auch die ganze biblische Geschichte gut zu kennen. Denn für alle möglichen Situationen und Fälle, die heute eintreten können, finden wir Beispiele, die in der Geschichte Israels schon früher vorgekommen sind. Eben gerade jetzt in einer solchen Situation, Streit im Volk Gottes durch ein Missverständnis und man meint voreilig schon alles zu wissen, wie es eigentlich ist. Wenn man solche Beispiele griffbereit hat, dann hilft das einem, eben diese Fehler zu vermeiden.
Aber ist ja das Problem, dass die mehr schon in der zweiten Stufe, also in der Folge von etwas argumentieren, was noch gar nicht bewiesen ist. Das heißt, die argumentieren ja, ihr habt die Treulosigkeit begangen und deshalb.
Ja, ja, genau. Los.
Das heißt, bevor nicht diese Sache wirklich klar ist, macht es doch keinen Sinn darauf, jetzt irgendwelche Dinge aufzubauen. Aber es klingt natürlich sehr fromm und sehr, sehr bibel.
Ja, genau. Aber ich meine, was ich positiv eben werten wollte damit, ist, sie gehen auf frühere Beispiele zurück und lernen aus den Beispielen der Heilsgeschichte. Und das sollen wir für uns nehmen. Aber man kann natürlich, wie du sagst, schon vorschnell die Schlüsse ziehen und Bibelstellen zitieren und dabei hat es mit der Situation selber gar nichts zu tun. Das ist ganz ähnlich wie die Freunde Hiobs. Was haben die doch für tolle Argumente vorgebracht? Aber sie haben es der falschen Person und zur falschen Zeit gesagt. So kann man also ganz toll argumentieren, alles stimmt, nur es stimmt einfach nicht, weil die Person, die man bombardiert, in einer ganz anderen Situation ist.
Aber vielleicht muss man ja auch die anderen Stellen in Israel also in Schutz nehmen, denn was wirklich sichtbar war, war der Altar. Und Gott hat gesagt, nur an dem Ort will ich bestimmen. So gesehen hatten die das mit ihren Augen, und ich denke, es waren mehr als zwei, drei Zeugen, die also das den anderen mitgeteilt haben.
Ja, gut, die Tatsache des Altars war da. Aber so kann es auch heute geben, Tatsachen, dass das und das geschehen ist, dass das und das gesagt worden ist, stimmt. Aber dann musst du doch mal nachfragen, ja, wie hast du das gemeint? Und würdest du das so und so sagen? Und dann plötzlich wird das Ganze relativ, viel relativierter. Ja, die Tatsache des Altars war da und das Verbot auch. Es soll nur ein Altar geben im Land Israel, hat Mose gesagt, in 5. Mose 12. Nur an dem Ort, den der Herr auserwählen wird, in einem deiner Stämme, da sollst du ein Brandopfer hinbringen. Tja, aber sie hätten fragen müssen, wollt ihr wirklich Brandopfer opfern auf dem Altar? Nein, natürlich, das war nicht unsere Absicht. Aber eben, das war schon wieder zu viel gedacht. Der Altar, ja, das stimmt. Aber ob sie darauf opfern wollten, das stimmt nicht. Weiter. Wie reagieren nun die 2,5 Stämme?
Aber überlegen, Altar war doch früher zum Opfern gedacht.
Ja.
Doch noch nichts anderes. Hat bloß ein Altar als irgendwie ein Abbild oder was? Was ist das auch wieder?
Quasi nur ein Symbol, ja? Aber das war's. Und darum, ihre Pflicht wäre es gewesen, nachzufragen, oder? Und nicht einfach schon den Vorwurf vollständig zu machen. Das lernen wir mindestens aus dieser Geschichte, dass sie da zu weit gegangen sind. Nun, wie reagieren die 2,5 Stämme?
Ich denke, sie zweimal Gott an als Zeuge dafür, dass er es gesehen hat. Gott, da steht also eine gute Nachricht. Gott, der Mächtige, der Herr. Gott, der Mächtige, der Herr. Er weiß es.
Jawohl. Und interessant ist, dass sie beginnen mit Gott und geben ihm ganz besondere Titel. Der Gott der Götter, der Ewige, der Gott der Götter, der Ewige. Also wirklich, das zeigt uns ihre Gesinnung. Es geht ihnen um den Herrn und nicht um sie. Das ist ganz eindrücklich. Und normalerweise ist das doch unter uns Menschen so, auf Druck gibt es Gegendruck. Oder? Und auch in einer Firma, wenn man merkt, da ist irgendwie ein Vorgesetzter, der hat so eigene Ideen, dem muss man mal die Sache ganz deutlich sagen. Aber was passiert dann? Auf Druck macht ihr noch mehr Gegendruck. Und sie auf Druck reagieren, wie würde man das neutestamentlich umschreiben? Es gibt ein ganz wunderbares Wort dafür.
Geistlich. Die argumentieren geistlich.
Geistlich oder?
Geistet ihr Sanftmut.
Sanftmütig. Wie würdest du, Peter, definieren Sanftmut und Langmut? Gibt es ein ähnliches Wort, Langmut? Das ist die beste Worterklärung, die ich je gefunden habe. Von Peter. Also Sanftmut, hast du gesagt, ist das drückt das Maß aus der Härte, wie man auf etwas reagiert.
Und Langmut ist die Schnelligkeit.
Also der Langmut ist, wie lange man mit der Reaktion wartet, ja. Also sie haben Langmut gezeigt, indem sie nicht einfach plötzlich explodiert sind, und Sanftmut eben, indem sie nicht mit Gegendruck und Gegenhärte reagiert haben.
Verstehe?
Ja?
Ein Altar war eigentlich nur ein Zeugenstein, oder? Verstehe?
Wie?
Ein Zeugenstein. Ein Stein zum Zeugnis findet man doch öfter mal im Alten Testament.
Ja, also dass Steine benutzt werden quasi als Zeugnis, das findet man immer wieder.
Ja, das nannte man nach Altar dann, oder?
Nein. Das Wort Altar, Mizbeach, meint effektiv ein Schlachtplatz. Das Wort Misbeach heißt Schlachtplatz. Die Wurzel Sabach heißt Schlachten und N, viele Wörter auf Hebräisch, die mit N beginnen, bezeichnen einen Ort. Also der Misbeach, das ist der Ort des Schlachtens. Der Makom, das ist der Ort des Stehens und so weiter. Also das ist ein Schlachtplatz, aber eben nur symbolisch. Sie geben Gott die Ehre. Und dann sagen sie, zweiter Punkt, wenn es wirklich so wäre, wie er das sagt, dann soll quasi der Herr uns bestrafen. Dann braucht er uns nicht zu retten. Aber dann erklären sie, aus welcher Überlegung heraus sie das getan haben. Und zwar,
dass die Kinder der 9,5 Stämme sagen können, sie
ja, und was mich besonders trifft, ist Vers 24, der Ausdruck Besorgnis. Es ist aus Besorgnis geschehen. Habt ihr den Ausdruck?
Ja.
Und wenn wir nicht aus Besorgnis vor einer Sache dies getan haben. Also, die haben Sorgen gehabt im Blick auf die künftigen Generationen. Doch gewaltig. Die hätten ja so in der Gegenwart leben können, jetzt haben wir das Land, jetzt haben wir die Ruhe vor den Feinden, jetzt können wir. Aber die haben gedacht, wie geht das weiter? Wie wird das mit den künftigen Generationen rauskommen? Wir haben jetzt Ruhe. Eine tolle Situation. Aber wie kommt es mit den späteren Generationen? Und das ist doch so wichtig, dass man auch heute in örtlichen Gemeinden sich überlegt, Besorgnis hat, wie kommt das mit den nächsten Generationen? Zum Beispiel, nur so praktisch aus dem Leben gegriffen, es fällt mir auf, in der neuen Generation findet man allgemein nicht mehr so großes Interesse an Bibelstudium. Sondern was gefragt ist, ist Erfahrung, Gefühlserlebnis und so weiter. So wie es ein Einkaufserlebnis gibt und ein Erlebnispark, so muss es auch einen Erlebnisgottesdienst geben. Aber Studium, nein. Jetzt, wie kommt das raus, wenn die biblischen Grundlagen immer mehr verloren gehen? Also ist es ganz wichtig, dass die ältere Generation sich Fragen stellt, wie geht das weiter mit den künftigen Generationen? Die haben Besorgnis gehabt und sie haben sich überlegt, das könnte zu einem Bruch kommen und alles wegen dieser Jordan-Grenze. Da könnte quasi das Volk Gottes einmal auseinanderfallen, aus geografischen Gründen. Und sie haben sich gesagt, also wir machen dieses Symbol hierhin, ein Abbild von dem einen auserwählten Altar in Silo, damit ein solcher Bruch verhütet werden kann. Und die Reaktion dann der übrigen Stämme? Was war die Reaktion der übrigen Stämme?
Erleichterung.
Ja. Wie heißt es wörtlich im Text?
Es war gut in ihren Augen.
War gut in ihren Augen. Also sie konnten das akzeptieren, haben sich also besänftigen lassen. Und sie gehen dann wieder zurück nach Silo und informieren das ganze Volk Gottes, alles kommt zur Ruhe. Aber leider ist es in der Kirchengeschichte nicht immer so glatt gelaufen wie hier. Und dennoch, wir können sehr viele Prinzipien lernen. Wie kann man Konflikte lösen? Wie kann man sie angehen? Wo muss man aufpassen, dass man die andere Partei nicht noch mehr in die Luft treibt? Also ein herrliches Beispiel, wie Gott ein Auseinanderfallen des Volkes Gottes hier verhindert hat. Und einerseits eben, wie man sieht, die scheinbar Liberalen, die 2,5 Stämme, die haben nicht die Absicht gehabt, irgendwie untreu zu werden, sondern sie hatten wirklich Besorgnis für die künftige Generation. Das, was wir auch haben müssen. Ja, war ein bisschen kürzer heute.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Ein Bibelausleger hat geschrieben, der hat diesen Aspekt ganz wenig herausgebracht, dass eben da die 9,5 ein bisschen voreilig waren, sondern hat mehr auf den 2,5 Stämmen rumgehackt, sag ich mal, dass die ja den eigentlichen Plan Gottes mehr oder weniger durch Eigenwillen etwas verlassen haben.
Ja.
Und dass die hier hätten eigentlich noch eine Chance gehabt, wieder zurückzugehen, nämlich ins Land westlich des Jordan, und dass sie das leider verpasst hätten. Kann man das so sehen?
Das würde ich auf keinen Fall so sehen, weil dieses Land, dieses Ostjordanland, effektiv hat Gott das ihnen gewährt, unter Mose noch. Also Gott, wenn Gott das nicht gewollt hätte, so hätte er ihnen gesagt, nein, das geht nicht. Aber unter Mose hat er ihnen ja zugestanden, dass sie sich dort ansiedeln dürften.
Ja, aber es war ja, also die erste Reaktion Mose war ja klar ablehnend, als der Wunsch kam.
Ja, sicher, weil er alle jenseits des Jordans haben wollte.
Und dann hat über Umwege Mose und auch Gott der Sache zugestimmt.
Jawohl.
Und wenn das passiert ist, dann muss man sich fragen, ist es dann noch, ist man dann noch treuer, wenn man später sagt, okay, und jetzt gehe ich dann doch wieder dahin, wo ich eigentlich ursprünglich mal hätte hingehen sollen. Der Aufruf kommt ja hier in Vers 19 in der Mitte. Macht euch ansässig in unserer Mitte.
Gut, aber es kommt eben noch dazu, das war ja das Gebiet jenseits des Jordans, das war ja das Kernland, was Gott als verheißenes Land versprochen hatte. Aber das Land östlich, das sollte auch sowieso im Plan Gottes einmal verheißenes Land werden, wenn man den Plan sieht in Hesekiel für die Endzeit. Also in dem Sinn haben sie mit diesem Gebiet schon etwas vorweggenommen, was also nicht einfach völlig außerhalb des Planes Gottes gewesen ist. Und deshalb, ich würde die wirklich nicht verurteilen, sondern eben sie haben sich überlegt, wie können wir da ein künftiges Problem verhindern und sind wirklich nicht über die Schrift hinausgegangen, sondern sie haben quasi das ausgeschöpft, was im Rahmen des Gesetzes möglich gewesen war. Ein Altar als Symbol, das war möglich. Ein Altar für Opfer, nein. Haben sie gesagt, also dann machen wir es nicht so.
Vielleicht hätten die auch einfach hingehen sollen und mit denen vorher sprechen, bevor sie den Altar bauen und sagen,
gut,
was sie davor machen.
Ja, klar, das so hätten sie es verhindern können. Aber da kommt doch auch eine gewisse Autonomie heraus, die eben auch gesund ist.
Ja? Es kommt auch eine Angst zum Ausdruck, dass sie nicht Gott genug vertraut haben, dass er aus wie ohne diesen extra Alltag.
Ach so. Gut, aber könnte man dann nicht auch sagen, eben wenn man denkt an die künftige Generation und was so Gefahren sind, ja, wir müssen da nicht irgendwie aktiv werden, wir sollen einfach nur beten.
Ja, später hat uns ja Jesus Christus so verheißen, wir sollen uns nicht saugen.
Gut, ich meine, wenn's da geht es ja um die Bergpredigt, um die alltäglichen Dinge, aber trotzdem müssen wir doch bereit sein, unsere Verantwortung auch in der Tat wahrzunehmen. Also beten einerseits, aber auch unsere Verantwortung konkret wahrnehmen. Ich meine, die Kinder erziehen können wir auch nicht, nur indem wir nur beten. Wir müssen beten und erziehen.
Und ich denke auch, wenn man immer erst fragt, dann bedeutet das ja, dass man selber keine eigene Vorstellung hat, auch keine eigene Perspektive hat.
Also ich meine jetzt, fragen die anderen Stämme,
ja,
oder?
Genau. Ja, ja. Können wir das tun? Jeder hat ja letztlich eine eigene Verbindung zu Gott und sieht ja. Sieht Dinge, die
er das meinte ich mit Autonomie, oder? Ja, genau. Autonomie nicht falsch verstanden. Ja, genau. Aber es ist eine gewisse Selbstständigkeit vor Gott, die ist gesund. Die muss auch da sein. Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Wir wollen noch beten zusammen.